Mann und Frau sind wie zwei Planeten, die gewaltsam getrennt wurden über Jahrhunderte, über Jahrtausende und die jetzt irgendwie wieder versuchen, zueinander zu finden. Das ist die Situation heute. Jede Frau ist für mich so eine Art von Göttin. Eine Frau, die ein Geheimnis verwaltet, was ich nicht kenne. Bei aller Zuwendung, die ich bekam, dahinter war etwas Ungesagtes. Aber so tief ungesagt.
Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir jetzt wieder ein in ein super bewegendes Gespräch. Und zwar sprechen wir heute mit Dieter Doom über die freie Liebe. Ist es nur ein Konzept oder kann man es wirklich leben? Das ist die Frage, die ich mir schon seit über 2 Jahren fast täglich stelle. Mittlerweile auch hier auf dem Podcast gab es schon zahlreiche Gespräche mit Leuten, die entweder polygam gelebt haben, immer noch polygam leben. Aber ich würde sagen, niemand hier bisher hatte so viel Lebenserfahrung, die er in dieses Gespräch mitbringen konnte, wie mein heutiger Gast Dieter Doom, der auch die Community Tamera in Portugal gegründet hat und dort zusammen mit seiner Lebenspartnerin Sabine Lichtenfels für Aufklärung auf diesem Bereich sorgt und auch mit zahlreichen Büchern, wie zum Beispiel Sie erkannten sich, dafür sorgt, dass diesem Thema hier auch endlich mal mehr Beachtung geschenkt wird. Dieter Doom ist mittlerweile 80 Jahre alt und leidet auch unter diversen gesundheitlichen Problemen, weswegen dieses Gespräch hier nicht ganz so lange gewesen ist, wie ich es mir erhofft habe, aber wir haben es trotzdem geschafft, einen Einblick in Dieters Erfahrungsschatz zu kriegen und damit natürlich auch von seiner Lebenserfahrung zu profitieren. Und ich konnte aus dem Gespräch für mich jedenfalls ein paar sehr schöne Nuggets rausziehen und denke, dass wenn du hier gut zuhörst und einfach mitfühlst, du auch nochmal merkst, dass das ganze Thema Sexualität, Polarität, offene Beziehung, freie Liebe doch noch um einiges komplexer und tiefgründiger ist, als wir es uns vielleicht denken könnten. Vor allem, wenn wir uns mehr mit dem ganzen Mainstream beschäftigen, wo zum Beispiel auch so Themen wie Eifersucht nur sehr oberflächlich behandelt werden. Und auch auf dieses Thema gehen wir ein. Deswegen wünsche ich jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung mit Dieter Doom. Erstmal richtig vielen Dank, dass das geklappt hat jetzt, weil ich weiß nicht, ob du die Vorgeschichte kennst, aber ich wäre ja letztes Jahr fast bei euch vorbeigekommen und dann hat das irgendwie last minute nicht mehr funktioniert, weil du, glaube ich, da gesundheitlich nach Deutschland musstest.
Ja, also von vornherein, ich bin beschädigt hier. Die Krankheit heißt Herpes Zoster mit einer ziemlich schweren Entzündung des Trigeminusnerven und einer Beschädigung der Augen. Und jetzt versuche ich, ohne die medizinische Brille mit ihr Kontakt aufzunehmen. Das ist beinahe ein Heldenakt gerade. Mal gucken, wie lange das funktioniert. Aber ja, wir werden das schaffen.
Auf jeden Fall. Also ich bin sehr dankbar, dass du dir diese Zeit und diese Energie nimmst,
ja, die
du jetzt gerade noch hast. Und auch wenn die Sinne beeinträchtigt sind, merke ich, dass du auf jeden Fall hier sein willst jetzt gerade.
Ja.
Und das ist schön.
Ja, genau.
Genau, also die erste Frage, die ich sehr gerne stellen würde, ist natürlich, wer du bist. Wer bist du, Dieter?
Ich bin hier in meinem 80. Lebensjahr, im Moment in einer Kommune hier in Tamera, nach vielen, vielen anderen Kommunen und Gemeinschaften. Und ich war ja immer beteiligt an dem Gedanken, wie können wir gegenüber der bestehenden Welt eine andere aufbauen. Und seit 50 Jahren arbeite ich daran. Ich hatte früher ja so eine akademische Laufbahn mit vielen Stationen, ich habe die alle verlassen und habe dann gemerkt, es geht überall um das Thema Nummer 1, das Thema Sex, Liebe, Partnerschaft.
Was ist, also das ist ja das Interessante, ich habe ja auch dein Buch gelesen letztes Jahr.
Welches?
Und Sie erkannten sich.
Ah ja, schön.
Von dir und Sabine. Und das hat einfach in mir auf jeden Fall nochmal einiges ausgelöst, weil ich verstanden habe zum ersten Mal, dass da mehr ist, als ich es, also ich habe es irgendwo so gespürt, aber ich habe es nie in meinen eigenen Worten ausgedrückt. Und dann ist dieses Wort, so diese heilige Matrix ist da so gefallen. Und mit dem habe ich mich sehr gut, also mit dem konnte ich mich sehr gut verbinden mit diesem Wort, weil ich zum ersten Mal verstanden habe, dass das, was ich erfahre in der Liebe, in dem Kontakt, in diesem Zurückzugehen, in dieses Eins,
ja,
dass das eben auch irgendwo alles zusammengehört und zusammenspielt. Und deswegen fand ich es auch so interessant, einfach mit dir jetzt heute nochmal darüber zu sprechen, weil ich mich immer wieder frage, weil das Ziel ja ist, mehr in diese Liebe zu kommen, ob der Grund, warum wir gerade nicht, dass wir jetzt gerade sprechen, dadurch, dass wir diese duale Erfahrung haben, ob das nicht gerade richtig so ist auch. Also, weißt du, ich meine so, wo fängt in deinen Augen das Problem an?
Das Problem haben wir ja in jeder Liebesbeziehung. Und jede Liebesbeziehung ist ein seelischer Abdruck von dem, was in der Welt passiert. Und deswegen kam der Gedanke, wir brauchen neben dem, was da draußen passiert, wir brauchen bestimmte Gemeinschaften, bestimmte Netzwerke für die Heilung von Sexualität und Liebe. Und ich habe irgendwann vor 40 Jahren oder mehr noch im Chiemgau, da war ich allein in einem Wald. Ich war verzweifelt. Ich konnte nicht mehr. Und ich habe dann einfach gesagt im Chiemgau, Gott, wenn es dich gibt, hilf mir und den Menschen durch eine Perspektive für die Heilung des Eros einfach. Und dann bin ich nachts um, es war so 2:30 in den Wald und habe mir einen Raum geschaffen und ein Feuer angezündet und habe einfach gesagt, ich widme mein Leben für die Heilung von Sex und Liebe. Das war vor 45 Jahren. Und das ist immer noch mein Beruf.
Und was war dieser Auslöser, also was war dieser Schmerz in dir, der dazu geführt hat, diesen Aufruf zu starten und dann entsprechend auch diese Entwicklung?
Also ich war früher sehr engagiert in der marxistischen linken Bewegung. In Mannheim, Ludwigshafen habe ich ich war wichtig, so an vorderster Front. Ich hatte auch die Kraft, die man dafür brauchte. Aber dann ist so viel Furchtbares passiert, vor allem in den Liebesgeschichten, rechts und links von mir und in meiner eigenen. Und dann habe ich gemerkt, wir brauchen für dieses innere Thema eine neue Richtung. Und also ich persönlich, ich hatte viele sexuelle Kontakte mit Frauen. Und dann aber habe ich gemerkt, du kennst die Frau ja noch gar nicht. Und dann musste ich eben manchmal so ein bisschen rausgehen in den Chiemgau oder nach Niederbayern, in so einer Art von innerem Kloster, um darüber nachzudenken. Es geht jetzt nicht, ich hatte ein schönes Auto, ich hatte Karriere, ich hatte Geld, das nicht mehr zu machen, sondern mich für dieses Thema ganz, ganz zu öffnen.
Hinzugeben.
Hinzugeben, ja.
Das heißt, du hast selbst aus einer Notwendigkeit gemerkt, dass da etwas gefehlt hat in der Gesellschaft, aber wahrscheinlich auch irgendwo in der vielleicht Erziehung oder in der Schule. Also würdest du sagen, dass dieses Thema überhaupt in irgendeiner Weise vorher hätte behandelt werden können? Also, weil es ist ja so, dass du sagst, dass du jetzt durch Tamera zum Beispiel auch solche Communities, solche Kommunen schaffst.
Ja.
Aber das ist ja eher so ein also ich würde immer noch sagen, dass wir damit immer noch eine sehr kleine Gruppe von Menschen haben, oder? Es ist so, ist der Bedarf denn wirklich weltweit da?
Ja.
Für sowas?
Ja. Und wir brauchten irgendwo irgendwie eine Vorstellung, wie man diese ganze Beziehungsproblematik, die man Liebe nennt oder Sexualität, wie man die geistig an einen Ort innerlich bringt, wo sie lösbar wird. Ich habe gemerkt, bei allen, überall ist das Thema Sex und Liebe die Grundlage, überall die Grundlage, auf der sie dann das Gewölbe ihres Lebens aufbauen, ihres seelischen und geistigen Lebens. Hatten sie Unglück, dann werden sie unglücklich, sie werden Diktatoren oder Gewalttäter. Ist sie glücklich, dann arbeiten sie für den Frieden. Aber eben durch die lange Geschichte der Frauenunterdrückung, der Sexualunterdrückung, durch die furchtbare Geschichte, mit der die männliche Welt gegen die leibliche, sinnliche Welt gewütet hat, 5000 Jahre lang, dadurch ist in uns Männern und in den Frauen so was wie ein Erbgedächtnis entstanden, so dass wir kaum noch daran glauben können, dass hier eine Lösung funktioniert. Und die bestehenden Systeme, in denen wir heute leben, entwickeln sich aus einer Grundlage unerfüllter Sehnsucht, unerfüllter Freundschaft und irgendwo auch unerfüllter Kraft. Also ich war ja bei der Bundeswehr als Pazifist freiwillig. Ich habe mich da hingemeldet. Ich wollte einfach da mitdenken. Und also die Bodybuilder, das hat mich sofort inspiriert. Denn ich hatte viel zu tun damals mit diesem ganzen Bereich der körperlichen Kraft. Ich war Kompaniemeister im Ring, wenn ich das nebenbei noch sagen kann. Und also ich möchte nur sagen, da war so ein Mutfaktor noch, ein Kraftfaktor. Jetzt, nach all diesen Durchgängen, habe ich gemerkt, Mensch, dieses Thema Nummer eins, immer noch hängen wir da dran. Und so, ich habe noch keine fertige Antwort. Ich bin unterwegs, ich weiß nicht, wie lange noch. Und ich merke, da ist etwas, wo die ganze Welt auf eine Antwort wartet. Und dann machen wir hier gelegentlich so tiefen Arbeiten, vor allem mit Frauen, um von Frauenseite her die Antwort zu bekommen. Frauen waren für mich früher ein unerreichbares Signal für eine unerreichbare Erfüllung. Ich habe total projiziert, also um das zu sagen, ich war total schüchtern. Länger als normale Menschen. Ich war schüchtern bis Mitte der 30er Jahre, bis ich endlich verstanden habe, was eine Frau überhaupt ist, wie sie denkt und fühlt. Dann habe ich gemerkt, Mensch, du kannst doch nicht einfach von Frau zu Frau gehen. Die Frauen haben das gerne auch gemacht. Aber ich habe gemerkt, es ist mehr. Und ich brauche jetzt Auszeiten, wo ich jeweils für ein paar Monate alleine war, um nachzudenken, was geschieht hier auf der Erde? Was geschieht zwischen den Geschlechtern? Da ist doch eine Urliebe. Und ich selber war in Mannheim eine Weile lang im schwulen Milieu wo ich mich relativ wohl gefühlt habe. Erstaunlich, da gab es kaum Vorurteile. Und dann habe ich aber gemerkt, ich brauche einen Ort, wo ich in meiner eigenen Seele erfahren kann, was eine Frau denkt und fühlt.
Ich fand das sehr spannend, diesen Satz, dass du plötzlich realisiert hast, was eine Frau wirklich ist und wie eine Frau wirklich, also was ist, also wie, also erstens mal, was ist eine Frau wirklich und was war dieser Auslöser, weil dieses Schüchterne, das ist ja genau eben dieses, du hast es gesagt, projiziert, also was hat diesen, war das ein Lehrer, war das ein Erlebnis, war das eine Frau, die dir zum ersten Mal gezeigt hat, was es heißt, eine Frau zu sein?
Nee, ich habe einfach gemerkt, jede Frau ist für mich so eine Art von Göttin. Eine Frau, die ein Geheimnis verwaltet, was ich nicht kenne. Bei aller Zuwendung, die ich bekam, dahinter war etwas Ungesagtes. Aber so tief ungesagt. Und dann habe ich versucht, darüber irgendwie in eine Verständigung zu kommen. Aber das war ganz schwer. Denn das Trauma der Frauen ist auch das Trauma des Mannes. Also um sich als Mann zu trauen, mit einer Frau in eine wahrheitsgemäße Beziehung zu kommen, braucht man, glaube ich, schon eine ganze Menge von Kenntnis.
Cojones?
Ja, Bereitschaft und unstillbare Sehnsucht. Sehnsucht hat auch viel zu tun mit unseren Müttern, die uns alle geboren haben. Ich habe gemerkt, also ich kann keine Kinder auf die Welt bringen, aber die können das, die Frauen. Und dann diese ganze Thematik, wer hat das eigentlich gemacht? Das Ganze, wer hat die Polarität denn eigentlich inszeniert, die zwischen dem weiblichen und dem männlichen Weltgeschehen? Und immer mehr habe ich gemerkt, Mann und Frau sind wie zwei Planeten, die gewaltsam getrennt wurden über Jahrhunderte, über Jahrtausende und die jetzt irgendwie wieder versuchen, zueinander zu finden. Das ist die Situation heute in unserer Zeit. Und dann passieren diese MeToo-Geschichte und Geschichten und was so alles geschieht. Ich habe dann damals eben diese Bücher, ich habe versucht, mit diesen Büchern und Vorträgen in den Universitäten meine Gedanken zu präsentieren. Die Folge allerdings war nicht positiv. Ich war ja immer noch im linken Milieu, im politischen, die mochten das nicht. Sie mochten es einfach nicht. Und sie mochten es so heftig nicht. Ich wusste gar nicht, was ist denn eigentlich los mit unserer gesamten Welt.
Ja, das ist interessant. Es ist ja auch ganz viel in dieser Zeit jetzt gerade am Passieren. Also du hast jetzt diese Polarität, die du ansprichst. Also du bist ja schon für die Polarität. Also die Polarität muss ja auch sein. Oder
ja.
Würdest du sagen, die Polarität muss nicht sein? Weil,
ja.
Okay.
Die ganze, und, ganze Welt ist auf Polarität aufgebaut. Überall, vom Magnetismus bis zur Sexualität, überall Polarität. Es gibt eine Macht, eine Kraft, die von Grund auf, vom Ursprung her, die unsere Energien, unsere Impulse steuert. Und wenn wir dieser Kraft gemäß zu leben lernen, dann fliegen dir alle Herzen zu. Und wenn wir innerlich an einem Punkt der Resignation sind und das der Wut, dann wirst du wieder alleine. Und dieses Wechselspiel zwischen Alleinsein und total beliebt sein, das gab zu denken. Ach, so funktioniert das hier. Ach, so sehr sind wir Menschen gesteuert von einem Regelsystem, das wir noch gar nicht kennen. Und ich kann nur sagen, das Regelsystem einer höheren Welt. Das gilt im seelischen Bereich genauso wie zum Beispiel in der Astronomie. Wir kennen das Regelsystem gar nicht von Materie und Antimaterie und all den Dingen. Und also wenn wir Gruppen erzeugen, die untereinander in eine Verständigung kommen, Männer unter sich, Frauen unter sich und dann Männer mit Frauen, das ist so neu, dass damit, also der Systemwechsel, der heute ansteht, hat hier eine solche Schlüsselbedeutung in der Beziehung von uns Männern zueinander und zu den Frauen und dann, um das auch noch zu sagen, auch zu den Tieren. Also ich liebe Tiere. Ich habe mir überlegt, jetzt ein Manifest zu schreiben gegen die Grausamkeit gegen Tiere. Aber das hängt zusammen mit unserer eigenen Liebesbefindlichkeit. Wo stehst du gerade im Bereich der Liebe?
Es ist sehr spannend. Also das ist ja, also das Thema, was du jetzt gerade ansprichst mit den Tieren, da kann ich sehr gut dazu relaten und auch zu dem Thema mit Frau und Mann. Es ist ja, das Wort, das ich jetzt gerade im Kopf habe, ist Ignoranz. Also wo passt es rein? Also weil Ignoranz ist ja eigentlich so, ich möchte den Schmerz nicht fühlen. Oder vielleicht weiß ich wirklich nicht, dass der Schmerz dort ist. Also wo passt es für dich rein? Ist es eine Entschuldigung, Ignoranz? Oder ist es wirklich valide auch zu sagen, dass es das wirklich gibt? Dass der Mensch halt einfach ignorant ist.
Ich weiß es nicht, warum die Menschen dermaßen ignorant sind gegenüber Tieren, gegenüber der Liebe, gegenüber einer anderen Art von Religion, gegenüber dem, was mit Flüchtlingen passiert und den Hintergründen. Man muss sich mal vorstellen, eine Industriegesellschaft wie Deutschland produziert Waffen, die sie tatsächlich einsetzen in Notgebieten. In Algerien, in Äthiopien, in vielen Notgebieten. Gleichzeitig machen sie eine Corona-Pandemie, als wäre das die Weltkatastrophe. Nachdem sie längst diese Katastrophe schon bewirkt haben, durch ihre Kriegsmentalität, durch ihre unterbewusste Grausamkeit, wo man im Namen des Profits Populationen, menschliche und tierische Populationen einfach auslöscht. Und das alles, das hat mich dann gebracht. Also meine Schau auf die Welt, nach dem Vietnamkrieg habe ich angefangen, mich um dieses Thema von Sex und Liebe endgültig zu kümmern.
Wer sind die? Ist es die Gier in uns allen? Ist also dieses die oder diese die da draußen, die das machen? Wer sind die? Weil ich habe immer das Gefühl, wir alle sind es. Also wir alle haben diesen Teufel auch in uns, wenn wir nicht bewusst genug sind. Ja. So fühle ich das manchmal.
Ja, schön. Das sind diejenigen, die in einem System zusammengehören und sich langsam gewöhnt haben, dieses Regelsystem des Systems zu befolgen und sich nicht mehr zu kümmern um die Schlachthöfe bei Tieren und bei Menschen. Aber ich meine keine Personen. Es ist ein System. Und darin leben Personen, die heute merken, dass es nicht mehr geht. Ich meine, der Mensch ist nicht identisch mit dem System, in dem er lebt. Aber er folgt dem System. Das ist die Folge einer unglaublichen Unterdrückung, die historisch bedingt ist. Menschen, die aus dem System austraten, wurden einfach eliminiert. Auf möglichst deutliche Art. Frauen, die etwas wussten von den Ursprüngen des Lebens im Mittelalter und davor und danach. Also, sie wurden als Hexen verbrannt, weil sie etwas wussten, was die Männer nicht wussten damals. Es geht jetzt nicht um die Personalisierung des Gesamtproblems, Aber diejenigen, die auf einmal merken, dass sie selber daran beteiligt sind, mit ihrer inneren Geschichte, mit ihrer inneren Geschichte von Enttäuschung und Liebe und Wut und allem, die merken auf einmal, Mensch, das System hat mich zu lange ergriffen. Die gewünschte Freiheit habe ich zu weit verloren. Und diese Freiheit muss auf irgendeine Weise wieder geholt werden, damit ich mich nicht länger entmächtigen lasse. Also, dass wir diese verlorene Macht mal in Anführungszeichen wieder zu uns holen und mit klarem Geist sehen, was geschieht eigentlich auf der Erde. Natürlich bin ich daran beteiligt. Also manchmal bedauere ich schon, was ich gemacht habe. Und das tun wir ja alle.
Das ist eben das, was ich für mich entdeckt habe, dass das Konzept des Teufels wahrscheinlich daher kommt, dass wir merken, dass da etwas in uns ist, was nur darauf wartet, losgelassen zu werden, wenn wir zu viel, also es ist fast schon so wie so eine Angst, eine Urangst des freien Falls, das uns in die Kontrolle zwingt und durch zu viel Kontrolle, durch zu viel Bändigung entsteht dann so dieses toxische Ergebnis, was wir jetzt in diesem System auch sehen. Es ist zu viel Überleben, zu wenig loslassen, zu wenig in die Weite expandieren.
Ja, also das ist das Prinzip. Du musst, wenn du herrschen willst, ja nur die Lebensenergien in einen engen Kerker pressen, dann gehorchen sie. Alle imperialen Systeme folgen diesem Prinzip, die Untertanen gehorchen dann und irgendwann bricht der Damm in ihnen und es passieren dann diese Kriege oder die Gewaltausbrüche, diese fürchterlichen Dinge, die heute in den Familien passieren, wenn man da hinschaut. Es ist schlimm. Also, und wir tragen schon die Verantwortung. Also Homo sapiens, den gab es früher nicht. Also die Auferstehung der Menschen, die heute auf einmal merken, Leute, so geht es nicht mehr. Die noch keine Verbindung gefunden haben untereinander. Aber das ist das Thema der neuen Epoche. Wir stehen in einem unglaublichen Epochenwechsel. Der wird noch zunehmen an Brutalität überall. Die Gewaltausbrüche werden noch zunehmen. Aber immer mehr werden Menschen darüber nachdenken, was können wir tun, um das Leben auf der Erde zu retten. Das Leben von uns, von unseren Kindern, das Leben der Tiere natürlich, die Liebe, die Wahrheit, die Treue und all diese schönen, wunderbaren, ewigen Werte.
Ich bringe jetzt mal was ganz Provokatives rein. Und zwar die Erkenntnis aus einem Buch Factfulness, welches besagt, dass es uns noch nie besser ging als heute, welches das komplette Leid der Welt bemessen hat und gesagt hat, dass heute ein armer Mensch besser lebt als ein König vor 300 Jahren in Frankreich, weil wir warm Wasser haben, weil wir ganz viele Commodities, also sehr viele Komfortsachen haben, dass wir sozusagen Medizin haben. Würdest du sagen, das ist grundsätzlich nicht, also falsch, oder siehst du einfach die Wertung dessen, was Lebensfreude ist, dass das gar nichts mit dem zu tun hat? Also würdest du sagen, wir sind aus der Lebensenergie gekommen auf Basis oder also der Preis, den wir dafür bezahlen, ist dieses Leben jetzt, was eigentlich gar nicht mehr ein richtiges Leben ist und dafür sind wir aber sicher? Oder würdest du sagen, dass da zum Teil auch Sachen gut laufen aktuell, also besser denn je sogar?
Also auf der einen Seite, ich habe viel wissenschaftliche Ausbildung gehabt. Ich habe selbst eine kybernetische Maus gebaut, die es lernt, die eben lernt, die Nahrung zu finden und so weiter. Also ich war da tief beschäftigt und weiß, was ungefähr im Silicon Valley passiert und wie die Menschen denken. Das ist das eine. Und das ist schon gut. Ein Fortschritt der modernen Industriegesellschaften. Aber die Meinung, man hätte nie besser gelebt als heute, ist komplett falsch. Man muss ja nur hingucken, zum Beispiel, ob das Volk der Kogi-Indianer im Norden Kolumbiens oder andere, das sind keine eingeborenen Völker im herkömmlichen Sinne, indigene Völker, die keinen Überblick haben. Nein, das sind hocherwachte Urkulturen, die untereinander noch ein Leben führen, von dem wir lernen können. Vor allem können wir lernen, was heißt Heimat in der Natur, in der Gemeinschaft und in der Liebe. Also da sind wir weit zurückgefallen durch die Tyrannei, will ich mal sagen, des reinen Profitdenkens. Also wenn man in die heutige Regierung guckt, nebenbei, wenn man sieht, wie auch die Linken und die Grünen, auf die man irgendwie mal noch gehofft hatte, auf einmal ihre ursprünglich humanen Gedanken einem ökonomischen Diktat unterordnen. Also man muss das Herz stillhalten, um nicht zu verzweifeln.
Ja. Hast du das mitgekriegt, was in dieser linken oder sage ich jetzt mal sehr linksextremen Fraktion jetzt passiert, wenn es um das Thema Frau und Mann und zum Teil auch nicht wirklich benennbare Geschlechter geht? Also dass es jetzt zum Teil auch sehr stark in Schulen vor allem gefördert wird, dass man sich das Geschlecht aussuchen kann und dass zum Beispiel biologische Männer, die sich aber so fühlen, als wären sie eine Frau, dann auch an den Olympischen Spielen teilnehmen dürfen, um dort entsprechend auch Weltrekorde aufzustellen in der Frauenkategorie. Also wie denkst du im Allgemeinen über solche Dynamiken, die jetzt entstehen?
Es wird jetzt voll spirituell.
I love it. I
love it. You love it. Gut.
I love it. Ich will es wissen.
Also wir haben Rückführungen gemacht, Trans-Rückführungen in die Biografie, mit vielen Menschen und was war davor? Wo kamst du her? Und wir haben dann Beschreibungen bekommen von den jenseitigen Räumen und wir haben präzise erfahren, wie dort vor der Geburt, vor der irdischen Geburt, das Geschlecht gewählt wird und viele, viele andere Dinge. Und so kommen dann die Menschen auf die Erde. Und dann gibt es einige, die gemerkt haben, oh Moment, ich habe mich doch geirrt. Ich muss jetzt doch ein anderes Geschlecht wählen. Aber es gibt kein Urteil, ich meine keinerlei Verurteilung über die sexuellen Identitäten, die ein Mensch wählt. Ich muss dazu nochmal sagen, ich war in einem sehr aufgeklärten homosexuellen Kreis in Mannheim-Ludwigshafen und das war für mich sehr wichtig zu hören, bis zurück in ihre Kindheit, warum bist du schwul geworden? Und das andere, warum bist du heterosexuell geworden? Und dann habe ich André Gide gelesen und vorgetragen, der gesagt hat, es wäre wie beinahe Zufall im Leben. Aber in Wirklichkeit ist das kein Zufall, sondern man hat vorher da oben ein Wissen über die Urliebe der Geschlechter. Darauf bestehe ich. Das bringt dann viel Gegnerschaft. Eine Urliebe der Polarität, die kennt man, in die wird man eingeweiht. Und dann gibt es eine Art von Universität, wo man geprüft wird, möchtest du jetzt in diese Urliebe der Geschlechter einsteigen oder möchtest du lieber zum Beispiel homosexuell auf die Welt kommen oder bisexuell oder sonst wie. Und das ist ein Drehbuch, ein Drehbuch für die Entwicklung der eigenen Sexualität. Oft weiß man das gar nicht. Man merkt es dann in der Pubertät. Und danach richtet sich vieles. Und der ganze Streit, der da dauernd drumherum führt, ist einfach Ignoranz, nach meiner Meinung.
Wie würdest du denn das im Allgemeinen jetzt auch auf das Thema Polygamie bringen? Weil das ist der Grund, warum ich letztes Jahr sehr stark angefangen habe, mich mit deinen Inhalten zu beschäftigen. Ja. Weil genauso wie du vorhin gesagt hast, man kommt auf die Welt, man wählt sich zum Beispiel aus, heterosexuell zu sein oder homosexuell zu sein. Glaubst du auch, dass man sich auswählen kann, monogam oder polygam zu sein?
Ja, oder überhaupt ohne Sexualität zu leben. Also ja, das gibt es. Vortreffliche Menschen, Teilhard de Chardin und viele andere, Pierre Giger in der Schweiz, haben ein Leben ohne Sex gewählt und es eingehalten. Das ist das eine. Was ich weiß, ist, dass durch die Monogamie, wenn sie zu früh, wie eine Art von psychologischem oder ethischem Diktat über die Menschen verhängt wird, dass da viel, viel Unglück passiert, viel Lüge, viel Heuchelei, unglaublich viel, bis hin eben zu Ehebruch und Mord und Totschlag. Aber wirklich, es gibt keinen Bereich, wo mehr Blut fließt als hier.
Aber das baut ja auf dieser Eifersucht auch auf.
Ja.
Da ist ja diese Eifersucht.
Ja, genau.
Und diese Eifersucht ist ja auch in uns biologisch drin, weil es ja sowas gibt wie so ein Pair-Bond. Also meine Frage ist so, ist Polygamie so wie eine Option, eine Alternative, oder ist es sowas wie eine nächste Stufe, nachdem man diese, also muss man diese Eifersucht überhaupt bezwingen? Mhm. Ist das die Aufgabe,
ja,
in uns?
Also die Eifersucht ist nicht angeboren, das schwöre ich. Ich habe sie in diesem Leben nie kennengelernt.
Wow.
Aber nicht, weil ich polygam war oder irgendwas. Im Gegenteil. Ich habe mich so gesehnt nach der Liebe zu einer einzigen. Und wenn mir im Alter von 20 Jahren jemand erzählt hätte, ihr müsst Polygamie oder freie Sexualität betreiben, hätte ich damals gedacht, der spinnt. Der weiß gar nicht, was Liebe ist. Es geht um einen ganz komplexen Vorgang im jetzigen historischen Augenblick der Evolution. Wir sind da neu. Also Polygamie, die freie Sexualität ist erstmal eine Erlaubnis an den Menschen, nicht mehr zu lügen. Folge deinem Impuls und deiner sexuellen Energie, finde ohne Lüge in Freiheit und Wahrheit Partner, mit denen du hier in Resonanz stehst, und dann tut, was euch gut tut. Das ist Lebensfreude, das ist Glück. Man muss mal nicht mehr heucheln, man muss mal nicht mehr lügen. Und dann, wenn man das so ein paar Jahre kennengelernt hat, merkt man, wie viel man gelogen hat, weil man lügen musste, weil man glaubte, lügen zu müssen. Und dann entstehen eben Bewegungen wie Polyamore und all die Bewegungen, die entstehen eher aus Verzweiflung, weil sie keine andere Möglichkeit mehr hatten, ihrer, jetzt sage ich, polygame Natur, ihre sexuelle Natur irgendwie auszuleben. Aber der Weg ist mit der freien Sexualität oder der Polygamie noch nicht zu Ende. Wir stehen am Anfang einer Evolution. Also ich selber bin seit vielen, vielen Jahren für immer, denke ich, mit einer Frau verbunden. Das heißt aber nicht, dass andere sexuelle Beziehungen ausgeschlossen wären. Ganz im Gegenteil. Es gibt aber darüber oder darunter eine bestimmte Verbindung. Wenn man die wiederfindet, versteht man, was man früher mit Ehe gemeint hat. oder mit ewiger Treue. Die gibt es eben auch. Sowohl das eine.
Sacred Union.
Ja. Sowohl das eine als auch das andere. Und keine ideologischen Kämpfe dazwischen. Wir stehen am Anfang einer neuen Evolution.
Ich versuche das jetzt mal in meinen Worten wiederzugeben und du kannst mir sagen, ob ich das so richtig verstanden habe.
Ja.
Wenn zwei Menschen sich erkennen und nicht mehr lügen müssen, in Wahrheit leben miteinander, dann steuert sich automatisch diese Beziehung auch in die Wahrheit, in die richtige Richtung. Also das heißt, diese sexuelle Unterdrückung entsteht gar nicht erst und es entstehen auch keine toxischen Triebe, die dann gar nicht wirklich notwendig sind, sondern es ist immer richtig so, wie es ist und dieses Vertrauen kann auf Basis dieser Wahrheit dann eben auch bestehen bleiben, trotz eventuellen
Konflikte. Ja, absolut. Also diese Polarität birgt in sich noch ein riesiges Konfliktpotenzial. Auch jetzt zwischen mir und meiner Lebenspartnerin Sabine Lichtenfels. Das Konfliktpotenzial, man ärgert sich darüber, man geht dann wütend auseinander. Wir sind eben auch nur im Moment Übergangsmenschen.
Weswegen wütend? Weswegen werdet ihr wütend?
Och, weil wir uns dermaßen missverstehen. Das weißt du auch. Das ist einfach, man wird eben gerne, nicht gerne, ungerne, aber man wird es eben. Es gibt Punkte, wo wir nur noch reagieren, wo kurz die Emotion viel stärker ist als der Geist oder das Herz. Mhm. Aber wenn Geist und Herz sich wieder einschalten, geht diese Emotion auch wieder vorbei, diese Kriegsemotion. Wenn sie sich nicht einschalten, dann kann sich die Wut ungeheuer steigern. Und dann kommt es eben zu diesen furchtbaren Gewaltausbrüchen. Überall auf der Erde, in allen Kontinenten.
Was würdest du denn jetzt mir und unseren Zuhörern anraten, wenn es um dieses Thema Wahrheit geht? Also wirklich dieses Thema, ich möchte Wahrheit leben, ich möchte nicht mehr lügen, ich möchte 100% in meiner Wahrheit sein. Wie fängt man das an? Also fängt man da an, jedem alles zu erzählen, was man jemals falsch gemacht und verborgen hat? Also muss man sich zuerst mal so wie komplett säubern oder muss man sich selbst vergeben? Oder ist es im Allgemeinen einfach so eine Art, ich entscheide mich ab heute nur noch in der Wahrheit zu leben?
Letzteres. Wahrheit ist keine Prostitution. Es geht da nicht um ein seelisches Outing bei der Wahrheit. Es geht um eine stille Entscheidung, die man erstmal für sich behält, um zu überprüfen, ob ich ihr selber gewachsen bin. Und irgendwann kommst du oder kam ich an den Punkt, da war ich etwa Mitte 30, wo ich gemerkt habe, du wirst nie mehr lügen in einer Liebesbeziehung. Man kann es gar nicht mehr. Also man käme sich ganz komisch vor. Und wenn dann eben die Frau verletzt ist, gut, dann let God do. Dann ist es noch nicht in meinen Händen, es gleich zu korrigieren. Das ist ein Teil der Freiheit. Also Wahrheit ist verbunden mit dem Mut, auch jemanden zu verletzen, den man liebt. Und das tut einem natürlich weh. An dem Punkt sind wir eben. Ich glaube, alle, die sich gerade mit diesem Thema beschäftigen, kommen irgendwann an diesen Punkt. Und ja, aber es gibt viele Menschen, die sich dadurch nicht mehr beirren lassen.
Und würde es denn jetzt nicht auch noch schöner sein, wenn ich jetzt sage, ich liebe diese Person so sehr, weil wir ja eins sind und ihr Schmerz ist auch mein Schmerz und deswegen werde ich nicht erpresst, nicht gezwungen, nicht beschämt, sondern ich mache diese Entscheidung, meine Frau nicht mehr zu verletzen und gehe deswegen den Weg der Monogamie und wähle das als meine neue Wahrheit.
Also ob es die neue Wahrheit ist, wird sich mal später zeigen. Aber die Entscheidung, ich gehe eine Weile den Weg der Monogamie, das kann manchmal sehr wichtig sein und sehr intelligent und sehr wahr. Zu sagen, ich bin jetzt für immer monogam, da sollte man vorsichtig sein, wenn man jünger ist.
Immer und nie sind Lügen.
Also wer jünger ist als 80, sollte vorsichtig sein mit all diesen Versprechungen. Weißt du, wir leben in einer Evolution, wir können die noch gar nicht überschauen. Aber es gibt so ein paar Direktiven, also ein paar ethische Anleitungen, die wir langsam aufnehmen können. Eine heißt, verurteile nie einen anderen Menschen. Und eine andere heißt, lüge nie mehr in einer Liebesbeziehung. Das sind Anweisungen und die werden dann, also man kann die kaum noch übertreten. Und wenn man sie doch mal übertritt, kriegt man Kopfweh.
Ja, im System merkt man einfach, das ist Kontraktion, das ist nicht. Ja. Wie sieht es denn mit Frieden aus? Weil du sprichst auch sehr viel über Frieden.
Frieden.
Also sowohl deine Lebenspartnerin als du, ihr redet sehr viel über Frieden. Und ein Argument, das ich immer wieder höre, was eben für die Monogamie spricht, ist dieser Frieden, weil ja, und das ist das, was mich natürlich jetzt auch interessiert bei Tamera, weil ja so eine, ich sag's jetzt mal, ehrliche Beziehungsdynamik, wo du dann eben auch sexuell in der Lage bist, andere Partner zu wählen, das stört ja eigentlich den Frieden in einem Beziehungssystem. Für den einen ist doch das immer, also du sagst, du hast noch nie Eifersucht gespürt, aber damit bist du wahrscheinlich eine sehr krasse Ausnahme, oder?
Ja. Offenbar ja. Wenn ich lügen muss, bin ich nicht ganz im Frieden. Wenn ich eine Frau liebe und gleichzeitig eine andere begehre und hier jetzt einen faulen Kompromiss machen muss, bin ich nicht wirklich in Freiheit und im Frieden. Freiheit und Friede würde bedeuten, dass ich zu der Frau hingehe, die ich begehre, ohne zu lügen, ohne ihr zu, also ohne zu verheimlichen, dass ich schon eine andere habe. Also diese Formulierung ist ein bisschen arg.
Dieter, ich danke dir für dein Gespräch, für die Intensität, für deine Offenheit und Ehrlichkeit. Das hat sehr viel bewegt in mir. Das hat mich auch berührt.
Danke, Micha. Danke.
Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Life Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcasts, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat. Und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder The Chain is Life erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Dort findest du nämlich auch unter anderem einen Link zu unserem neuen Freiheitsquiz, in dem du innerhalb von 7 Minuten rausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace.